Ich möchte noch einmal den Bibeltext lesen, der heute uns leiten soll. Und vielleicht vorausschickend, weil damit wir wissen, in welchem Zusammenhang dieser Text uns ansprechen wird, zunächst davor, was ist davor passiert? Jesus wurde getauft von Johannes dem Täufer. Wir haben letzten Sonntag schon etwas von ihm gehört, wo er in der Wüste gepredigt hat, und heute geht es auch gleich mit der Wüste weiter. Und Jesus wurde getauft und dann hieß es: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So, und jetzt kommt unser Text. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts. Also 40 Tage und Nächte nichts essen, schon hart. Trinken kann man, muss man aber zwischendurch. Also das muss mit Sicherheit passiert sein. Der Hunger quälte ihn. Da kam der Teufel und stellte ihn auf die Probe. Er forderte ihn heraus: Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Aber Jesus wehrte ab: Nein, denn es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem, stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Spring hinunter, forderte er Jesus auf. Du bist doch Gottes Sohn. Und in der Heiligen Schrift steht: Gott wird seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Jesus entgegnete ihm: Es steht aber auch in der Schrift, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern. Nun führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, denn es steht in der Heiligen Schrift, bete allein Gott, deinen Herrn, an und diene nur ihm. Da verschwand der Teufel, und die Engel Gottes kamen und sorgten für Jesus. Wüste. Wir haben das letzte Mal schon von der Wüste gehört. Johannes der Täufer musste dort Heuschrecken und wilden Honig essen. Und hier gab es jetzt erstmal gar nichts. 40 Tage nichts essen. Ich weiß nicht, ob sich das jemand vorstellen kann. Wüste. Wieso lässt Gott das eigentlich zu? Vielleicht haben wir auch selber schon mal so eine Zeit erlebt, wo nichts da war. Wo wir uns gefragt haben, Moment mal, vorher haben wir doch Gottes Zusage gehabt, so wie bei Jesus, ich bin doch von Gott geliebt, wie wir es auch gerade gesungen haben mit den Kindern. Ich bin doch von Gott geliebt, wieso muss ich jetzt diese schreckliche Zeit erleben, wo nichts da ist, wo Mangel da ist, wo ich vielleicht mich einsam fühle, da sind kaum Menschen da. Wir haben hier heute ein paar Lücken, aber da war gar niemand weiter da. War ganz allein in der Wüste. Kein großes Publikum. Noch nicht mal ein Freund, der da war. Und doch, jemand war da. Der Geist Gottes, heißt es, hat ihn dort in die Wüste geführt. Jesus war nicht ganz alleine. Aber Wüste, Mangelsituation. Das, was wir... Uns fehlt etwas. Wir merken... Wir fühlen uns leer. Wir merken, Gott muss uns doch versorgen. Und dann 40 Tage, das dauert, ist ja eine lange Zeit. Ja? Wenn ich einen Tag nichts esse, okay, halte ich noch durch. Zwei Tage wird schon schwierig. Eine ganze Woche ist fast unmöglich. 40 Tage. Da kann man die Geduld verlieren. Kann man sich fragen, warum muss das jetzt sein? Hilft Gott überhaupt? War das jetzt nur eine Fiktion? Das Wort, er ist immer da. Es gibt eine Parallele mit der Geschichte im Alten Testament mit Mose und auch mit dem Volk Israel sowieso. 40 ist immer eine Zahl, kennzeichnet eine lange Wartezeit. 40 Tage war Mose auf dem Berg, um Gottes Wort zu bekommen, um die Gesetze zu empfangen, das, was Gott möchte. Und 40 Tage mussten die Leute auf ihn warten. Das war eine lange Zeit, mussten sie auf ihn warten. Und es passierte nichts, nichts. Ein Tag nach dem anderen vergeht, passiert überhaupt nichts. Wo ist denn Mose? Er hat uns versprochen, hier in ein gelobtes Land zu führen, wo Milch und Honig fließt, meine Zeit. Alles Fiktion, oder wie? Und wo ist denn dieser Mose? Der kommt gar nicht mehr wieder. Und ich glaube, so nach 10 Tagen haben die Leute gesagt, da ist nichts mehr. Und dann hat er gesagt, er will mit Gott sprechen. Gott? Vielleicht nur eine Einbildung, ja? Wo ist er denn? Man sieht ja gar nichts mehr, sieht von Mose nichts mehr, gar nichts. Nach 20 Tagen haben die sich gesagt, was soll das, ja? Wir müssen uns selber helfen. Und das haben sie dann getan. Sie haben keine Geduld gehabt. Sie haben kein Vertrauen gehabt. Das ist es nämlich manchmal, wenn wir merken, Gott handelt nicht sofort. Er lässt es zu, dass wir mal auch so eine Wüstenzeit haben, wo wir warten müssen auf etwas und einen Mangel haben, merken, da fehlt uns etwas. Warum? Ja, wir haben ja vorhin ein tolles Lied da gesungen. Nimm du die alte Sattheit fort. Ich will ganz leer beginnen, mich umgestalten durch dein Wort. Also nicht von allem so voll zu sein, sondern wirklich sich auf das konzentrieren, worauf es ankommt. Und jetzt in dieser Notsituation, ja, da haben die dann die Geduld verloren, haben gesagt, Gott ist sowieso nicht, wir müssen uns selber einen Gott machen. Ja? Das haben sie dann auch getan. Ein goldenes Kalb sich gebaut, haben sie so zusammengeschmolzen, kannten sich ja aus und haben das dann angebetet. Etwas, was sie selber produziert haben, das war dann ihr Gott. Geduld verloren, Vertrauen, kein Vertrauen gehabt und konnten diese 40 Tage nicht warten. Jesus hier, 40 Tage ohne, erlebt er wirklich Mangel. Und dann sagt der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann hast du das doch gar nicht nötig, dir sowas anzutun. Ja, dann hast du doch alle Möglichkeiten. Zum Beispiel diese Steine hier in der Wüste, wenn man sich das mal anschaut, da gab es Steine, die hatten so eine Kastenform gehabt. Kann man sagen, die sehen fast aus wie Brote. Manche Brote sehen ja so aus. Also könnte man auch sagen, das sind jetzt Brote. Ja? Mach das doch einfach mal zu Broten. Denn vor allen Dingen kannst du damit gleich glänzen. Und vor allen Dingen, das war ja ganz kurz, nachdem Jesus berufen wurde, dass er für Gott wirken sollte, jetzt hast du die Chance, alle Leute damit zu beeindrucken. Ja? Wenn du Steine zu Brot machst, dann sind alle von dir begeistert. Dann hast du die alle überzeugt, ja, dass du wirklich Gottes Sohn bist. Und außerdem, du selber, wieso musst du denn hungern? Warum? Warum musst du denn hungern? Und Jesus sagt, der Mensch. Interessant, er fängt damit an, der Mensch. Er wird erst angesprochen, wenn du Gottes Sohn bist. Gottes Sohn natürlich, der hat alle Möglichkeiten. Aber Jesus sagt, der Mensch. Und er macht damit deutlich, er wird Mensch. Er unterwirft sich unseren Beschränkungen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und damit sagt er auch, er selber. Er wird ganz Mensch, wie wir. Und er lebt auch nicht vom Brot allein. Und damit setzt er sich all den Widrigkeiten aus, mit denen wir auch zu tun haben, bis zum Kreuz. Allen Anfechtungen, allen Verleumdungen, allen Dingen, mit denen wir auch uns manchmal rumschlagen müssen, hat er selbst erlitten. Hat er freiwillig erlitten. Er hat nicht gesagt, ich habe ja die Möglichkeit, ich kann mich davon frei machen. Jemand hat mal gesagt, ja, Jesus konnte auf dem Wasser gehen. Ja, aber meistens benutzte er das Boot. Ja. Natürlich konnte er das, er konnte Wunder tun. Er hat hin und wieder hat er Wunder ja auch getan, als Zeichen, dass er Gottes Sohn ist. Aber er hat es nicht getan, um jetzt so lässig hier auf der Erde zu leben, ohne Schwierigkeiten, sondern er hat sich genau den Schwierigkeiten ausgesetzt, mit denen wir auch zu tun haben. Er versteht uns. Er weiß genau, was Mangel ist, was Hunger ist, was Durst ist und vor allen Dingen Schmerzen, was Schmerzen sind. Das hat er alles erlitten für uns. Und so sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Und dann können wir sagen, ja, Worte brauchen wir, helfen uns die Worte denn? Brauchen wir nicht Wunder, um zu überleben? Ich meine, Steine zu Brot machen, das wäre doch was. Und nur Worte? Helfen uns Worte weiter? Wie oft haben uns denn irgendwelche Worte schon enttäuscht? Ja, jemand macht Versprechungen. Ich meine, jetzt sind wir kurz vor der Wahl auch. Da werden ja auch die tollsten Versprechungen gemacht, was alles so passieren soll. Und hinterher ist man dann vielleicht doch enttäuscht und sagt, Mensch, so richtig eingehalten wurde das ja doch nicht. Und Jesus oder Gott hat sich festgelegt, dass er uns lieb hat. Das können wir nachlesen. Das können wir nachlesen. Er hat es schriftlich uns gegeben. Er hat es uns schriftlich gegeben, dass er uns lieb hat. Das ist keine Fiktion, keine Einbildung. Wir können es nachlesen. Wir können uns überzeugen, ja, das stimmt. Und jetzt kommt die größte Überzeugung, kommt eigentlich durch Jesus selber. Weil er hat das, was auch in der Schrift schon stand, hat er erfüllt mit seinem Leben. Da heißt es im Evangelium des Johannes, das Wort wurde Fleisch, es wurde ein Mensch, wie Jesus. Jesus sagt ja auch der Mensch, er wurde Mensch. Das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch. Er hat es erfüllt mit seinem Leben. Er hat so gelebt, wie Gott es wollte, und er hat sogar die Strafe, die für uns ja auch vorgesehen war, hat er auf sich genommen. Er hat es total erfüllt. Und so ist das, was wir auch in der Bibel finden, ein vertrauenswürdiges Dokument. Ein Fundament ist es, ein Fundament, auf das wir bauen können. Vor allem ist es Jesus, auf den wir bauen können. Nicht irgendjemand, der irgendwas versprochen hat, sondern Jesus hat es mit seinem Leben besiegelt. Zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Und so wird uns alles andere zufallen, wenn wir das glauben können. Aber die Versuchung ist ja trotzdem da. Denn wenn wir so in Schwierigkeiten sind, wenn wir so an Tiefpunkte sind, dann sagt natürlich der Teufel, genauso wie es bei Adam und Eva war, hat das Gott überhaupt so gesagt? Habt ihr ihn richtig verstanden? Wisst ihr denn überhaupt, ob das richtig so ist? Vielleicht habt ihr gar nicht richtig ihn verstanden. Er meint das vielleicht ganz anders. Und so kann er versuchen, wenn wir tief unten sind, uns da anzusprechen und sagen, hör mal, du hast ihn falsch verstanden, du kannst dir was erlauben. Und er kann uns auch da packen, wo es uns gut geht. Es gibt Situationen, da geht es uns nicht gut, da können wir vielleicht manchmal Zweifel haben, ist Gott da? Dann gibt es aber auch Situationen, wo es uns besonders gut geht. Ja, wo wir alles haben. Wo wir nicht in der Wüste sind, was wir trinken haben. Und dann kommt der Teufel auch und sagt, hör mal, du kannst dir alles erlauben. Gott ist bei dir, er beschützt dich. Du kannst alles machen. Du hast alle Möglichkeiten. Wenn wir hoch oben sind, wenn wir ein Glücksgefühl haben, dann kann er uns zu Übermut, zu Hochmut verleiten. Dass wir, so wie als Jesus da auf den höchsten Punkt des Tempels da geführt wurde, so von oben herabschauen. Ah, mir geht's gut. Ah, ich kann alles. Ich kann mir alles erlauben. Man kann sich auch in so einen Rausch versetzen. Und da haben wir ja heute so viele Möglichkeiten, viel mehr, als es früher möglich war. Ja? Wir leben in einer Welt der Illusionen. Wenn uns ein Programm nicht gefällt, weil wir sagen, ach, da kommen wieder diese schlimmen Nachrichten hier aus da Barcelona oder sonst wo, passiert da überall was, ich schalte auf ein anderes Programm. Oder im Internet, wir tauchen ein in eine ganz andere Wirklichkeit. Second World nennt sich das neuerdings. Ja? Eine Welt, die ich mir zusammenbaue, so wie ich sie haben möchte, wie sie funktioniert. Früher oder ohne diese Möglichkeiten gibt es natürlich auch noch irgendwelche Einbildungen, die wir kreieren können. Manche machen das durch Drogen oder durch Alkohol, indem sie eine Welt abtauchen, die ihnen angenehmer ist. Und dann gibt es noch zusätzliche Verführungen durch sogenannte Propheten, Führer und Erlöser, die sich so bezeichnen und sagen, hört mal, ich weiß, wie es besser geht. Ihr habt das alle noch nicht geschnallt, aber ich zeige es euch. Ja? Es gibt wirklich eine Möglichkeit, Da müsst ihr kein Leid erdulden, da geht es alles völlig easy und ich zeige euch, wie es geht. Und wir haben ja selber in unserer deutschen Geschichte sowas schon erlebt, wo jemand sagte, ich sage euch, wie es noch besser geht und ja, und wo das hingeführt hat, wissen wir auch gerade in dieser Stadt, die mal geteilt war und wo alles kaputt war. Ja, das war dann das Ergebnis. Aber diese Illusion gibt es auch heute noch. Dann heißt es, sollte Gott gesagt haben? Sollte er es wirklich so gesagt haben? Nein, euch wird es gut gehen. Ihr wisst dann alles. Ihr seid dann so wie Gott, ja. Und genauso erleben wir das jetzt auch leider mit vielen Anschlägen, die jetzt passieren, wo Leute sich erheben und denken, ja, ihnen passiert überhaupt nichts, sie können sich alles erlauben. Wir werden gewarnt, dass wir nicht in eine Welt der Illusionen abtauchen. Wir sollen uns kein Bildnis machen, heißt es im Alten Testament. Das können wir jetzt noch viel besser verstehen. Kein Bildnis machen. Nicht in eine Scheinwelt abgleiten, sondern uns der Realität stellen, so wie sie ist. Und das ist nicht einfach. Aber dazu brauchen wir Gottes Hilfe. Wir sollen uns kein Bildnis machen. Wir sollen uns nicht etwas vormachen. Und wohin das geführt hat, dass Gottes Wort, und das ist ja der Trick jetzt bei der zweiten Versuchung, da ist der Teufel ist ja so schlau, er sagt, pass mal auf, du berufst dich auf die Schrift, ja, ich kenne die Schrift auch. Und da steht drin, dir wird gar nichts passieren. Du kannst dir alles erlauben, da steht drin, Gott wird seine Engel schicken und er wird dich behüten. Also bitte, kannst du alles machen, hast du alle Möglichkeiten. Genauso aus dem Zusammenhang gerissen. Natürlich gibt es dieses Wort. Und wir merken leider heutzutage auch, dass dieses Wort wie ein Steinbruch genommen wird. Da wird ein Teil wird rausgelöst aus dem Zusammenhang und dann benutzt man das für eigene Zwecke. Und sagt, das steht, ich berufe mich hier auf die Schrift und damit rechtfertige ich alles. Entweder, dass Leute umgebracht werden oder irgendwas anderes. Und ich habe, als ich bei meinen Eltern mal im Speicher mal aufgeräumt hatte, schon lange her, ja, da habe ich mal aufgeräumt und da fand ich alte Koppelschlösser von Soldaten. War hochinteressant. Das eine Koppelschloss muss wohl vom Ersten Weltkrieg gestammt haben. Da war die Kaiserkrone drauf. Und was stand daneben? Gott mit uns. Ja, Gott mit uns. Ne? Ist so alles in Ordnung. Gott mit uns. Das zweite Koppelschloss, da war das Hakenkreuz drauf. Und was stand daneben? Gott mit uns. Also alles möglich. Ne? Wenn da steht Gott mit uns, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, kann man alle Kriege führen, kann man sich alles erlauben. Daran merken wir, wie Gottes Wort missbraucht wird. Und das ist Gotteslästerung. Das ist im Grunde genommen ist das Gotteslästerung. Man gebraucht Gott, man spannt Gott vor seinen eigenen Karren und sagt, Gott ist mit mir. Ich kann mir alles erlauben. Ich kann jetzt hier runterspringen, ich kann hier eine Bombe legen, ich kann hier irgendwas kann ich zur Explosion bringen. Gott ist mit mir. So läuft das dann. Man nimmt etwas aus dem Zusammenhang und dann sagt man, ja wieso, steht doch irgendwo drin. Ich hab doch das Wort auf meiner Seite. Und das ist die Gefahr. Und deswegen sagt Jesus auch, er kennt die Schrift sehr gut und sagt, aus dem Zusammenhang dürfen wir das nicht reißen, sondern Gott möchte, dass wir ihn nicht herausfordern, dass wir ihn nicht testen und sagen, Gott, hilfst du mir jetzt? Pass mal auf, ich probiere jetzt mal was. Und du musst mir ja helfen. So geht das nicht. Es gibt eine schöne Begebenheit, wo Jesus erzählt ein Beispiel von einem Reichen und von einem Armen. Beide sterben. Und der Reiche, der merkt, er hat am Ziel vorbeigelebt, er hätte anders leben müssen. Und erinnert sich daran und sagt, pass mal auf, da sind noch Brüder von mir. Ich wär ganz gut, wenn die gewarnt werden, dass die nicht genau am Ziel vorbeileben, wie ich das jetzt getan habe. Bei mir ist alles schon gelaufen, ist alles zu spät. Aber bitte sag doch meinen Brüdern, und pass mal auf, am besten ist, du schickst mal diesen Lazarus, diesen Armen hier, der ja schon bei dir jetzt hier gut aufgehoben ist, wenn du den noch mal hinschickst und dann, wenn die sehen, dass jemand von den Toten aufersteht, dann werden die glauben. Dann werden die sagen, ja, okay, wir ändern unser Leben. Ja? So leben wir nicht mehr weiter. Dann sagt der Abraham, also der da angesprochen wurde, sagt, nein, das hat keinen Sinn, sondern sie haben ja die Schrift. Sie haben doch die Schrift, sie haben doch Gottes Wort, da steht doch alles drin. Also bitte, das reicht. Nein, sagt der Reiche, nein, 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 das reicht überhaupt nicht. Es muss jemand von den Toten auferstehen, dann werden sie glauben. Und was kriegt er denn zu hören? Nein, wenn sie nicht glauben, wenn sie nicht an die Schrift glauben, dann werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten aufersteht. Warum? Sie werden auch sagen, das ist ja Täuschung, das ist ja Fiktion, das kann ja gar nicht sein. Ja? Das ist ja Trickserei, irgendwie, nein. Wir werden gebeten, wirklich Gott zu vertrauen und nicht uns von irgendwelchen Dingen blenden zu lassen, irgendwelche Illusionen, die uns vor Augen geführt werden. Vertrauen auf Gottes Zusagen, das ist wichtiger als Wunder. Und wozu das mal führen kann, ich habe das mal erlebt bei einem Treffen mit jungen Leuten, schon viele Jahre her. Da sagte jemand, also so kann man sich dann auch so ein bisschen in Sachen hineinsteigen, sagte, also wenn wir richtig glauben, dann können wir jeden Menschen heilen, sagte der. Ja? Und das Schöne war, wir hatten jemanden dabei gehabt, der war im Rollstuhl. Der hatte Muskelschwund und konnte früher mal gehen, aber war jetzt im Rollstuhl. Und der war sehr schlagfertig und hat dann gesagt, okay, habe ich das richtig verstanden? Wenn wir richtig glauben, können wir jeden heilen. Ja. Sagt er, okay, hier bin ich. Hier bin ich. Wie? Ja, hier bin ich, komm, fang an. Hat er dann gemerkt, er hat den Mund etwas zu voll genommen. Ich meine, wenn ich jetzt so etwas sage, ja, kann ich das einfach so bestimmen? Jetzt wird jemand heil? Nein, wir sind abhängig von Gottes Willen, von was Gott schenkt. Manchmal müssen wir Demut lernen und warten. Vielleicht nicht 40 Tage, aber doch manchmal warten, hilft Gott oder nicht? Oder lässt er einen Mangel zu? Lässt er etwas zu? Und wir müssen lernen, auch manchmal mit solchen Situationen zu leben. Ganz zum Schluss kommt der Teufel, nimmt er das Maximum und sagt, pass mal auf. Das alles vorher habe ich jetzt verstanden, aber jetzt biete ich dir alles an. Alles oder nichts. Du kannst von mir alles haben, alle Reiche dieser Welt. Alles. Die ganze Weltherrschaft, dann hast du alles. Oder du hast nichts. So. Es gibt einen Berg in der Nähe von Barcelona, interessanterweise, da wo jetzt auch der schreckliche Anschlag passiert ist, gibt es einen Berg, der heißt Tibidabo. Ich weiß nicht, wer schon mal da war. Der ist tatsächlich benannt nach dieser Begebenheit, die wir gerade gelesen haben. Tibidabo, dies alles werde ich dir geben. Tibidabo. Wenn man auf diesem Berg ist, und ich war einmal dort gewesen, wenn man das so abends ist, dann sieht man so die Beleuchtung ringsumher. Man hat einen sehr weiten Blick zu all den Ortschaften. Und ich habe wirklich den Eindruck gehabt, ich wusste erstmal gar nicht, dass der Berg so heißt, gedacht, so ähnlich muss es Jesus gegangen sein, als er vom Teufel auf einen hohen Berg geführt wurde und hatte den vollen Überblick und als ihm gesagt wurde, das alles will ich dir geben. Und jemand muss genau dieses Empfinden gehabt haben und dieser Berg wurde genauso genannt, Tibidabo. Dies alles will ich dir geben. Ja, und das sagte doch hier in dem Dialog hier, Lili, wäre doch schön, wenn das Jesus gemacht hätte, dann hätten wir jetzt überall Frieden und so. Alles oder nichts, Macht und Reichtum ohne Opfer, wäre doch super. Wer könnte dem denn widerstehen? Ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann, so wie bei der Mafia, ne? Ich mache ihm ein Angebot, was er nicht ablehnen kann. Das wäre es doch. Wer hätte denn da Nein gesagt? Alle Herrschaft, alle Möglichkeiten. Jesus hat ja mal gesagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch an seiner Seele Schaden nimmt? Wenn ich dafür meine Seele verkaufen muss. Und manche würden das ohne weiteres machen oder haben es schon getan. Ja, manche Herrscher oder so, die haben groß eine Fülle der Macht gehabt, aber was haben sie angerichtet? Was haben sie angerichtet? War das wirklich zum Segen? Wir haben heute so viele Möglichkeiten, wo wir Einblick bekommen. Wenn wir allein das Internet nehmen, eine Informationsflut, alle Möglichkeiten, wir können uns da verlieren da drin. Und manch einer, der kommt da gar nicht mehr raus, sagt, wo ist der denn? Ja, der ist nicht da, der ist im Internet. Ja, der kommt da gar nicht mehr raus. Und wir brauchen einen Scout, wir brauchen einen Pfadfinder. Wir brauchen einen Kompass, um in dieser Fülle der Möglichkeiten überhaupt zu wissen, worum geht es denn? Was ist das Wichtigste überhaupt im Leben? Wir brauchen den Heiligen Geist. Und zwar einmal als Dolmetscher, damit wir Gott verstehen, damit wir wissen, ach so meint es Gott, dass wir auch sein Wort richtig verstehen, als Übersetzer quasi, aber auch als Wegweiser. Was ist jetzt das Wichtigste in meinem Leben? Was ist hier wirklich wichtig? Alles oder nichts? Ist das so verführerisch? Ich meine, Jesus hatte das Kreuz vor Augen. Das hätte er sich doch sparen können. Er hätte jetzt die ganze Weltherrschaft gehabt. Aber da gab es einen Punkt. Er sollte den Teufel anbeten. Und da hat er sich wieder auf die Schrift berufen. Er hat sich immer auf die Schrift berufen. Die Schrift war für ihn der Anker. Es gibt eine schöne Geschichte, wo Jesus Jünger ausgesandt hat. Und das bringt die Sache sehr auf den Punkt. Er hat ja meistens die 12 Jünger gehabt, um die er sich gekümmert hatte. Das waren seine engsten Vertrauten. Aber manchmal waren es auch mehr. Es gibt eine Begebenheit, da hat er 70 ausgesandt. Wieder eine schöne Zahl, 70. Und die hatten Erfolg auf der ganzen Linie. Die kamen zurück und sagten, wunderbar, wir haben Leute geheilt. Leute sind frei geworden von Dämonen. Also super, das war ganz toll. Wir haben wirklich Erfolg gehabt. Und die hatten ja auch schon mal Misserfolge gehabt, aber in dem Fall lief alles super. Und dann kommen sie zu Jesus zurück und sagten, klasse, das war richtig gut, das war richtig gut. Und dann kommt Jesus und was sagt Jesus? Klopft ihn auf die Schulter und sagt, genau so habe ich mir das vorgestellt. Jesus sagt, darüber freut euch nicht. Moment. Darüber freut euch nicht? Ja. Müssen wir das jetzt verstehen? Darüber freut euch nicht? Sondern, sagt Jesus, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist das Entscheidende. Ihr könnt Erfolg haben, ihr könnt aber auch mal einen Misserfolg haben. Es gibt Wüstenzeiten, es gibt auch mal Zeiten, wo ihr gesegnet seid. Aber freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist der Grund der Freude. Und warum kann Jesus das denn so sagen? Ist das nicht wieder so ein Versprechen, wo man nicht weiß, na, wird das überhaupt eingehalten? Doch. Denn er hat ja genau das abgelehnt, was der Teufel von ihm wollte. Er ist nämlich ans Kreuz gegangen. Er hat für uns sein Leben dahingegeben. Er hat für uns die Schuld bezahlt, die wir nicht bezahlen können. Denn wenn er darauf eingegangen wäre, was der Teufel ihm angeboten hat, dann wäre das nicht, dann wäre das gar nicht möglich gewesen. Dann wäre er nicht ans Kreuz gegangen. Dann hätte man ihn als großen Mann geehrt. Aber für uns wäre das fatal gewesen. Wir hätten keinen gehabt, der für uns sein Leben hingegeben hat. Aber Jesus ist diesen Weg gegangen, des Opferlamms. Deswegen können wir froh sein, dass das stimmt. Dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, nicht sein könnten, für die, die Jesus als Heiland angenommen haben, ist das Tatsache. Wir sind dort bei ihm verzeichnet. Und das ist Grund unserer Freude. Egal, wie viel Erfolg wir haben. Wir können uns freuen, wenn wir Erfolg haben. Aber besser ist es, der Grund der Freude ist, wir sind von ihm geliebt bis in alle Ewigkeit. Es gibt noch ein paar Fragen vielleicht dazu und vielleicht noch mehr Fragen, als die mir jetzt eingefallen sind, die auch uns im Gebet leiten können. Welchen Aussagen vertraue ich? Ja, es gibt ja heute so viele irgendwelche Behauptungen und im Englischen sagt man auch zu manchen Fake News. Fake News, das ist das Gegenteil von Good News, würde ich sagen. Fake News, das sind so Lügen, Täuschungen, ja, wo irgendwie was behauptet wird und sagt, ihr werdet so sein wie Gott, es wird alles gut sein. Fake News, Täuschungen. Welchen Aussagen vertraue ich? Welchen Aussagen kann ich vertrauen? Was ist vertrauenswürdig? Jesus ist absolut vertrauenswürdig. Er hat das mit seinem Leben bezahlt. Wer hilft mir bei Enttäuschungen? Enttäuschungen sind ja gar nicht so schlecht, weil sie nehmen eine Täuschung weg. Wenn ich in der Wüste bin, vielleicht eine Fata Morgana, die mir vorspiegelt, da ist Wasser, da ist eine Oase. Und wenn ich näher komme, da ist gar nichts. Ja? Hat mir jemand was vorgespiegelt? Oder genau, wenn ich mir eine zweite Welt aufbaue, irgendwie im Internet oder sonst wo, mit mir was vormache. Und ich merke, das ist ja gar nicht echt. Das stimmt ja gar nicht. Eine Enttäuschung, eine Täuschung, die mir weggenommen wird. Wer hilft mir dann? Wer hilft mir dann? Wie werde ich damit fertig? Enttäuschungen sind ja manchmal sehr deprimierend. Ich merke, oh, da, wo ich mein Leben drauf gebaut habe, also wir erinnern uns vielleicht noch, als hier die innerdeutsche Grenze fiel, wie viele haben da, waren enttäuscht, dass sie gemerkt haben, oh, das, worauf ich mein Leben gebaut habe, das ist ja alles, das war ja gar nicht richtig. Ja. Im Politischen schon gibt es das, aber viel mehr noch im Leben, wenn ich merke, ich habe eigentlich ein falsches Ziel verfolgt. Und was mache ich jetzt? Wie werde ich damit fertig? Wer hilft mir? Wer kann mir helfen? Dann kann ich auch zu Jesus kommen und kann ihm das sagen. Ich bin enttäuscht, aber jetzt weiß ich, du bist die Wahrheit. Du bist das Leben. Und was ist mir das Wichtigste im Leben? Alles oder nichts? Was ist mir das Wichtigste? Will ich alles haben? Oder merke ich, wie das Wichtigste ist im Leben, dass ich bei Gott eine Zukunft habe, dass ich bei mein Name im Himmel angeschrieben ist. Ist das das Wichtigste? Kann ich da, hilft mir das? Und wir haben jetzt die Möglichkeit, wir können auch sitzen bleiben dazu, eine Gebetsgemeinschaft zu haben, um darüber nachzudenken. Und wer will, kann laut beten. Und ich schließe dann mit dem Vater unser ab. Ja, Vater im Himmel, danke, dass du glaubwürdig bist, dass du das durch Jesus Christus gezeigt hast, dass er das lebendige Wort geworden ist, dass er Mensch geworden ist. Und danke, dass wir dich so anrufen dürfen als Vater, der sich um uns kümmert. Und so wollen wir dich auch jetzt anbeten mit den Worten, die uns Jesus auch gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.